Freut euch in dem Herrn alle Zeit. Und abermals sage ich, freut euch. Eure Güte lasst kund sein allen Menschen, der Herr ist nahe. Ich zitiere gerne immer wieder diese Aussage, die eine doppelte Bedeutung hat. Und manchmal war ich in letzter Zeit geneigt zu denken, auch die weitergehende Bedeutung, das Nahesein im Sinne deines Kommens ist näher herbeigerückt. Liebe Schwestern und Brüder, liebe Freunde, Pandemie und noch kein Ende. Und viele andere Dinge auch, Krankheiten da und dort. Ich selber habe auch einiges erleben müssen oder dürfen. Aber auch Gottes Schutz und Liebe, Ängste, Mundschutz, Menschen verloren, allein, ermüdet. Und dann könnte die Reihe fortsetzen, wie es dem einen oder anderen geht. Doch auch die Liebe Christi ist immer noch da. Zu seinen Jüngern sagte er damals, ich wiederhole das von der letzten Predigt vor ungefähr einem Jahr, fürchtet euch nicht. Und dieser Satz zieht sich wie ein roter Faden durch Gottes Wort hindurch, 365 Mal für jeden Tag, fürchtet euch nicht. Nun kann man zwar die Angst nicht einfach wegzaubern, aber man kann sie vielleicht verändern oder verändern lassen. Durch solch eine Zeit oder in solch einer Zeit dürfte es auch helfen, so empfinde ich, an alten prinzipiellen Glaubensgrundlagen festzuhalten. Und ich erwähne diese heute nicht, weil ich eine Bibelstunde halten will, sondern weil wir den Glauben, der so vielseitig und vielschichtig auch ist, weil wir diesen auch auf einige Dinge reduzieren können, die vielleicht die wichtigsten Punkte sind und die man sich sicher gut behalten und gut ausleben kann. Unsere einleitende Geschichte hier auszugsweise kommt uns sehr bekannt vor. Ich sehe einige Kinder, es ist keine Kindergeschichte, aber sie ist auch für euch. Und ich denke, ihr habt schon manchmal diese Begebenheit gehört. Und es könnte auch in abgewandelter Form deine oder meine Lebensgeschichte sein. Der das erlebt hat, erzählte laut Apostelgeschichte 26 ab Vers 12, als ich nun nach Damaskus reiste, Vers 13, sah ich mitten am Tage ein Licht vom Himmel, heller als der Glanz der Sonne. Vers 14, als wir alle zu Boden stürzten, hörte ich eine Stimme zu mir reden auf Hebräisch, Saul, Saul, was verfolgst du mich? Vers 15 weiter, ich aber sprach, Herr, wer bist du? Ich bin Jesus, den du verfolgst. Steh nun auf, denn ich bin dir dazu erschienen, um dich zu erwählen zum Diener und zum Zeugen für das, was du von mir gesehen hast und was ich dir noch zeigen will. Vers 17, und ich will dich erretten von deinem Volk und von den Heiden, zu denen ich dich sende, um ihnen die Augen aufzutun, dass sie sich bekehren von der Finsternis zum Licht und von der Gewalt des Satan zu Gott. So werden sie Vergebung der Sünden empfangen und das Erbteil samt denen, die geheiligt sind durch den Glauben an mich. Er, Saulus, Paulus, stand auf, öffnete die Augen, aber er konnte nichts mehr sehen. Seinen Begleitern verschlug es die Sprache. Sie hörten zwar auch die Stimme, aber sie sahen niemanden. Da nahmen sie ihn bei der Hand und führten ihn nach Damaskus. Nein, liebe Freunde, ihr habt keine Christen verfolgt oder andere Menschen. Auch die Stimme vom Himmel und das blendende Licht haben wir alle nicht in der Weise erlebt. Oder doch vielleicht der ein oder andere etwas Ähnliches? Aber auch uns bietet die Bibel, die das aus dem zweiten Jahrhundert glaubhaft verkündet, als Gottes Wort immer wieder ihre Hilfe an. Zum Beispiel, wenn wir uns fragen, wie kann mein Leben gelingen? Paulus hat ja damals getan, was er aufgrund fanatischer Gesetze als seine Pflicht begriffen hatte. Vielleicht fällt es uns leichter, sein Verhalten zu verstehen, wenn wir einmal überlegen, welche Gesetze unsere Eltern früher über das Leben der Familie gestellt haben. Im Internet lernte ich einen 30-Jährigen kennen, keinen Adventisten, der den christlichen Glauben nur rein von Fragen der Ordnung her erlebt hatte. Also, was man so macht. Oder was werden die Leute sagen, wenn man sich so und so verhält? Und weil es in seiner Familie sowohl unter Freunden keine Lebensfreude gab, hatte er sich mit seinem Vater verkracht und den Glauben verloren, den er später allerdings eigenständig wieder suchte. In solchen Fällen wundern sich die Leute oft über Bibelchristen und bekommen eine ganz falsche, negative Vorstellung von Gott. Saulus, der zunächst rein gesetzlich lebte und jetzt physisch und psychisch erblindet, landet bei einem wahren Christen, bei Hananias. Der nimmt sich seiner an, er spricht von Jesus und dessen Auftrag, nimmt ihn in den Arm, betet mit ihm und Paulus lässt sich von Hananias taufen, erlebt Gemeinschaft, wo nicht Gesetzlichkeit womöglich über der Liebe Jesus steht. Ich denke, er hat schnell diese neue Priorität begriffen, von der auch Jesus in seiner frohen Botschaft redet. Matthäus 6, Vers 33, sehr bekannt, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Der Begriff Gerechtigkeit, ihr Lieben, steht bekanntlich sehr oft in der Bibel. 332 Mal ist angegeben, 212 Mal im Alten und 89 Mal im Neuen Testament. Allein im Römerbrief durch Paulus natürlich 33 Mal Gerechtigkeit. Dabei geht es natürlich nicht um die Frage, ich sage immer im Spaß, wie man einen Kuchen gerecht verteilt an verschiedene Esser. Und es geht auch nicht um die Frage, wie man ein Erbe gerecht verteilt. Gerechtigkeit, gemeint ist die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Oder auch von Theologen Rechtfertigung genannt. Vor Gott ist kein Mensch gerecht. Das weiß man schon seit dem Paradies. Und nun versuchen die Leute, es doch durch eigene Leistung wettzumachen. Im Heidentum durch Opfer und Rituale, unter Christen oftmals durch Werkgerechtigkeit. Martin Luther ist damals fast verzweifelt, als er etwa Psalm 31, Vers 2 las, errette du mich durch deine Gerechtigkeit. Das hieß für ihn zuerst, wenn Gott gerecht ist, dann fordert er uns in sein strenges Gericht. Da bin ich ja gleich schon von Anfang an auf ewig verloren. Doch dann bekam der Mönch Martinus auch ein Aha-Erlebnis. Jetzt verstand er, dass Gottes Wort etwas ganz anderes meinte, nämlich ein Geschenk, wodurch Gott uns rechtfertigt. Paulus erklärt das im 2. Korintherbrief, Kapitel 5, so, denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm vor Gott bestehen können. Ja, und in 1. Korinther 1, Vers 3 bezeugt er Christus, der uns zur Gerechtigkeit Heiligung und Erlösung gemacht ist. Das Entscheidende bei Gottes Gerechtigkeit ist ein Tausch. Und das möchte ich mir gut merken. Gott rechnet unsere Sünden Christus an und den Gehorsam Christus dagegen rechnet er uns an, dir und mir. Ich wiederhole das gerne, Gott rechnet unsere Sünden Christus an und den Gehorsam Christi rechnet er uns an. Das ist ein Tausch, den wir nicht mehr vergessen sollten. Ist das nicht wunderbar? Aber warst du, liebe Schwester und lieber Bruder, dir darin immer so sicher? So sind wir trotz unserer Unvollkommenheit, aber nur durch seine Liebestat am Kreuz vor Gott gerecht, das heißt auch gerettet, für ein erfülltes Leben in Zeit und Ewigkeit. Meine Schwestern und Brüder, ich empfinde, menschlich ist das kaum zu begreifen. Aber es ist Gottes Lösung. Viele Dinge, die Gott so vorgesehen und gemacht hat, verstehe ich heute manchmal weniger als früher. Früher habe ich es theoretisch einfach so weitergesagt, vielleicht auch dogmatisch. Und heute denke ich darüber nach und merke, unser Denken, unser menschliches Denken ist doch manchmal sehr weit entfernt von dem, wie Gott denkt. Und darum ist es vielleicht gerade interessant, auch darüber nachzudenken, wie das von Gott her zu verstehen ist. So drückt sich der Glaube also nicht in eigener Leistung aus, um die Gottheit gnädig zu stimmen, sondern durch Vertrauen als Antwort des Menschen auf Gottes Ruf. Nur seine Gerechtigkeit oder Erlösung schenkt Gott auch wiederum nicht automatisch. Hier sagen wir zu Recht, Gott sieht das Herz an. Auch mein Bekenntnis. Und da genügt etwa bei der Taufe nicht das vollzogene Werk, wie es, ich glaube, Luther oder wer formuliert hat, also die Form allein und meine Zugehörigkeit, mein Gottes, meine Beziehung zu Gott an sich rettet mich nicht, wenn ich nicht einsehe, Sünder zu sein vor Gott und damit zu Jesus gehe. Aber ich darf ihn echt bitten, mir einfach meine Schuld zu vergeben und ihm mein Leben übergeben, um ein Kind Gottes zu werden, auch als Erwachsener, oder wir sind es geworden. Das ist ein Leuchtfeuer für uns. Und es war schon beim alten Abraham so, nach 1. Mose 15, er glaubte, er vertraute dem Herrn, obwohl er mit 80 Jahren damals noch darunter litt, keine Nachkommen zu haben. Und was es damals bedeutete, das wissen wir, glaube ich, alle. Und dieses Vertrauen rechnete Gott ihm zur Gerechtigkeit. Nochmal Martin Luther sei erwähnt, hat zu seiner Zeit in Angst vor Gottes Gericht Hölle und Fegfeuer und auf die Frage, wie werde ich vor Gott gerecht, die Antwort gefunden, Römer 3, so halten wir nun dafür, dass der Mensch gerecht, also erlöst wird, ohne des Gesetzes Werke, allein durch den Glauben. Oder Vertrauen habt ihr auch gesagt, finde ich wunderbar. Das brachte die Reformation. Das führte zu einer neuen Kirche damals. Es waren also keinesfalls seine Kasteiungen als Mönch oder jene käuflichen Ablassbriefe, die zur Rechtfertigung vor Gott führten. Aber durch diesen Tausch können auch wir eventuelle Ängste vor dem jüngsten Gericht getrost vergessen. Luther hat ja bekanntlich seine Erkenntnis an vier sogenannten Soli festgemacht. Vielleicht erzähle ich einiges, was den meisten bekannt ist. Zur Erinnerung, sola fide, sola scriptura, sola Christus, sola gratia. Das meint, gerechtfertigt vor Gott oder erlöst wirst du sola allein durch den Glauben, allein durch die Schrift, allein durch Christus, allein durch Gnade. Oder ich sage lieber Barmherzigkeit, die bei mir sehr nahe bei der Liebe Gottes steht. Bei diesem Gott darf ich mich geborgen fühlen. Und ich kann es nicht lassen, ein bisschen in den musikalischen Bereich zu gehen. Johann Sebastian Bach, der ziemlich 200 Jahre nach Luther lebte, hat mit Soli auch seine Musikwerke überschrieben. Soli Deo Gloria. Gott allein die Ehre. Die Gerechtigkeit Gottes oder adventistisch formuliert, Christus, unsere Gerechtigkeit, kann der Mensch annehmen, und das ist der zweite Punkt meiner Predigt, durch Bekehrung. Wir kennen diesen Begriff gut. Wem es als religionsmündige Menschen ernst ist, bei Gott gerechtfertigt zu sein, der nimmt dessen Einladung an, macht eine Kehrtwende in seinem Leben. Bekehrung, also Reue, Umkehr, Neuanfang, Lebensübergabe, meint natürlich Abkehr von einem rein sogenannten weltlichen Leben, von einem sündengeöffneten Leben ohne Gott und bewusste Hinwendung zur Gemeinschaft mit Gott, Vater, Sohn und Heiligem Geist als Nachfolger bei Jesus. Auf die Sinnesänderung folgt normal die Übergabe durch meine Glaubenstaufe, die ich schon erwähnte, im Umkehrschluss der Einladung Jesu. Wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Es kommt zweitens also auf diese Wiedergeburt an. Bekehrung bedeutet auch, sich vorbehaltslos für Jesu Worte zu öffnen, sein Leben daran auszurichten und sich gerne in Jesu Dienst zu stellen. Bekehrung mit Wiedergeburt halte ich für etwas sehr Wichtiges und auch Schönes. Was sich daraus entwickelt, bezeichnet Gottes Wort drittens als Heiligung. Das ist der dritte Punkt, über den ich sprechen will. Das ist meines Erachtens auch eine Antwort auf so manche Rückfrage unsicher gewordener Gläubiger. Ich spreche von bekehrten Gotteskindern, die das bei Gott auch bleiben, wenn sie wollen. Dann geht es um ihren weiteren Werdegang. Und das Wachstum eines bibelorientierten Lebens, um Jesus schrittweise ähnlicher zu werden, nicht um vollkommen zu werden. Nobody is perfect gilt sogar für den Himmel, auf die Menschen bezogen. Solchen Adventgläubigen, schreibt Paulus, jaget nach der Heiligung, und jetzt könnte man es fast als Widerspruch sehen, ohne die niemand den Herrn sehen wird, Hebräer 12. Das ist der Wille Gottes, eure Heiligung, schreibt Paulus in 1. Thessalonicher 4. Einen Heiligenschein brauchen wir dazu nicht, das wäre eventuell Heuchelei. Was geschieht bei der Heiligung oder wie geschieht Heiligung? Ich verstehe unter Heiligung, und das darf trotzdem gedanklich ergänzt werden, oder so, eine dauerhafte persönliche Beziehung zu Gott, meine Lebensgestaltung mit Christus durch den Heiligen Geist, biblisch formuliert ein nicht mehr fleischliches, sondern oder fleischlicher, sondern ein geistlicher Mensch zu sein. Und bei geistlichen Leuten bringt übrigens Gott durch den Heiligen Geist auch Frucht hervor. Ihr kennt das ja, Galater 5, die Frucht des Geistes ist, und das überlasse ich euch, das auswendigen Gedanken nochmal herzusagen. Der Heilige Geist formt uns und gibt Kraft und kreativ zu einem heiligenden Leben. Das geschieht in Gemeinschaft mit Gott, im Gebet und seinem Wort, in der persönlichen Andacht, beim Nachdenken über seine Führung, beim Singen von Lobliedern. Draußen habe ich gesehen, ich würde gerne mit der Gemeinde Lieder singen. Wunderbar, ich auch. Und vielleicht, wir tun es ja, aber vielleicht können wir in Zukunft das doch irgendwann auch wieder mehr tun. Aber wir können auch Gott singen und Gott loben und Gott danken in unserem Herzen. Auch in der Mission, im Auftrag Jesu und in den 28 adventistischen Glaubenspunkten, ihr Lieben, da habe ich dazu unter anderem noch Folgendes gelesen: Während wir unseren Mitmenschen in Liebe dienen und die Erlösung durch Christus bezeugen, verwandelt uns seine beständige Gegenwart jeden Augenblick und jede Aufgabe in einer Bereicherung der Erfahrung mit Gott. Die Gemeinde ist die Familie Gottes, haben wir vorhin auch gehört schon. Ihre Mitglieder leben auf der Grundlage des neuen Bundes. Sie ist eine Gemeinschaft des Glaubens, der Leib Christi, dessen Haupt er ist. Anders gesagt, wenn ich durch Bekehrung und Taufe Gottes wiedergeborenes Kind geworden bin, dann bleibe ich es auch, solange ich dies nie mehr von mir aus kündige, also indem ich von Gott wegginge und auf nimmer nicht mehr Widerruf wegbleibe. Das war der einzige Grund. Mein Himmelvater schickt mich niemals weg. Gott schickt mich nicht weg. Ich gehöre zu seiner Familie. Und bei einzelnen Rückfällen kann ich in Gottes Familie sehr wohl schlicht um Vergebung bitten. Ich gehöre ja zu ihm, ich muss nicht nochmal neu anfangen. Und Gott macht durch Jesus, mein Fürsprecher, alles wieder gut. Aufgrund meiner Erlösung und meiner Bekehrung und dass ich mit ihm in Verbindung gehöre. Wichtig ist, dass wir Heiligung aber als ein ständiges Wachstum verstehen. Wohlgemerkt, wir müssen nicht am Schluss vollkommen sein, wir sind durch Christus, so wie Gott uns haben will. Aber wir können wachsen und vielleicht erwartet das nicht nur Gott, sondern erwarten auch Menschen, die uns Christen beobachten, dass hier ein Wachstum zu erkennen ist. Schon das Alte Testament nennt uns Beispiele, was Heiligung bewirken kann. Mose muss als junger Mann zornig und aggressiv gewesen sein, das ist uns bekannt. Wie ein Ägypter seinen Landsmann misshandelt, erschlägt er den mal eben. Jahre später wird er als sehr demütig bezeichnet. Bei Petrus, der dreimal Jesus verleugnet, wächst ein felsenhafter Glaube. Hiob lernt Geduld und Treue zu Gott in schlimmsten Lebenssituationen. Und Jakobus rät, man solle Prüfungen mit Freude akzeptieren. Oh, so einfach ist das ja nicht. Aber ein heutiger Christ, kein Adventist, der manchmal einen harten Glaubenskampf zu führen hatte, kommentierte das Thema Heiligung so, ich gebe seine Meinung wieder, es ist wie im normalen Leben. Wenn ich zum Beispiel die Abi-Prüfung als junger Mensch habe, kann ich alle Studienfächer belegen. Wenn ich später einen guten Beruf ergreifen, ohne diese Reifeprüfung wäre das alles nicht möglich. Wenn ich die Führerscheinprüfung bestand, darf ich Auto fahren. Wer das begreift, stellt sich dem Prüfungsergebnis und erlebt als Jesus-Nachfolger aufkommende Freude. Heiligung ist sozusagen Vorbereitung auf das künftige Leben in Gottes Gegenwart. Deshalb sollen wir uns davor nicht sorgen, sondern dürfen ein herzliches Verlangen verspüren, innig verbunden mit Jesus einfach weiter zu wachsen. Das ist keine angstmachende Botschaft, ihr Lieben, sondern das ist eine frohe Botschaft, Evangelium. Wir dürfen die Auswirkungen als befreiend erleben, heilsam, tröstend, voller Hoffnung, Frieden und auch identitätsstiftend. Und da es hier längst nicht nur und vielleicht nicht in erster Linie um die vielen, vielen Dinge geht, die wir auch kennen, ich will jetzt kein Beispiel nennen, wie wir eben als Adventisten leben, möchte ich doch auch noch etwas Subjektives sagen, das mir in diesen Tagen auch bewusst geworden ist, da ich selber auch aus Krankheitsgründen zweimal einen Tag im Krankenhaus war und über vieles in meinen jungen Jahren nachgedacht habe. Ich möchte im Namen Gottes dazu beitragen, dass wir endgültig noch mehr Sicherheit gewinnen, wir sagen gerne auch, glaube ich, Erlösungsgewissheit für unser weiteres Glaubensleben und unser Ziel. Und wenn Paulus zum Beispiel in Römer 8 schreibt, wir werden durch den Glauben vor Gott gerechtfertigt und nicht durch das Befolgen des Gesetzes, das schließt nicht aus, dass wir die Gebote Gottes halten, natürlich. Aber dann kann ich es nicht durch fromme Werke tun und mich dadurch erlösen wollen, denn ich bin ja von Gott schon längst angenommen. Ich gehöre ja zu ihm. Freut euch in dem Herrn alle Zeit. Weil Jesus alles Notwendige getan hat und vollbracht hat am Kreuz von Golgatha. Und falls mir mein Gewissen oder andere Leute Angst machen wollen, ob ich nun wirklich gerettet bin und so weiter, dann brauche ich mich nur enger an Jesus, meinen Heiland, anhängen. Wer sich vor dem Gekreuzigten betend neigt, sieht dort einen Mann, der sich festnageln lässt für uns, der an unserer Stelle stirbt, damit wir leben können. Das ist wieder dieser Tausch. Das kann sich, glaube ich, bei jedem individuell ganz unterschiedlich oder ganz anders auswirken. Und ich habe mal ein paar ganz andere Dinge gedacht. Über mich selbst habe ich zurzeit den Eindruck, dass ich noch mehr Geduld lernen muss. Dazu ein paar Beispiele aus meinem Leben. Durch verschiedene Krankheiten des Alterns, teils mit mehr oder weniger kurzen Aufenthalten im Krankenhaus, bin ich wohl meinem Heiland gegenüber dankbarer geworden und will künftig mehr auch diese Dinge bei mir zum Guten beitragen lassen. Und ich weiß auch, oder ich glaube zumindest, dass er mir nicht mehr zumutet, als ich verkraften kann. In vielen Situationen, wo ich normalerweise nicht der Geduldigste bin, gerade sie so zu nehmen, wie sie sind, und das können ganz profane Dinge sein, ich habe jetzt anstatt Windows 7, Windows 10 bekommen im Computer und jetzt muss ich anfangen zu suchen und da läuft manches ganz anders und ich verliere manchmal noch hier die Geduld. Profanes Beispiel. Und ich möchte sie so nehmen und immer ruhiger darüber werden und manchmal, wenn ich dann denke, jetzt bin ich hier eine Stunde wegen ein paar Sachen aufgehalten worden, dann merke ich am Abend, dass doch alles insgesamt am Tag sich so verteilt gelöst hat, ja, dass Gott mir geholfen hat, doch alles zu schaffen, was wichtig war für diesen Tag. Aber ich frage mich auch und plane ein Stück, was ich einmal zurücklassen möchte an Ideen, an Hilfen für Menschen etc., wenn mein Leben zu seinem Ende gekommen sein wird. Das ist mir sehr wichtig geworden und das betrifft die mir nahestehende und auch viele, die ich so im Laufe der Jahrzehnte und bis heute immer wieder kennengelernt habe, viele Menschen. Und schließlich habe ich gelernt, Als meine Frau damals mir vorausgegangen ist, das ist schon 6 Jahre vorbei jetzt, dass die Bedeutung und die Sicherheit des Glaubens hier eine große Rolle spielt. Christian hat vorhin gefragt, ich glaube, was bringt der Glaube oder so ähnlich? Und ich denke, wenn ich diesen Glauben nicht gehabt hätte an die Wiederkunft Jesu, an die Auferstehung, dann wäre ich damit nicht so relativ gut fertig geworden, wie Gott mir das ermöglicht hat. Bei dir, liebe Schwester, lieber Bruder, lieber Freund, liebe Freunde, bei euch können es ganz andere Anliegen sein, in deren Zusammenhang wir unserem Herrn immer mehr vertrauen wollen oder dürfen und uns so bei ihm geborgen fühlen dürfen. Ich hoffe, ich konnte diese Gedankengänge ein bisschen verständlich herüberbringen. Und jetzt noch 2 Hinweise zu dem Thema heute. Ein bekannter Glaubensbruder, Adventist, Morris Wenden, hat früher so Material herausgegeben, vielleicht gibt es auch ein Buch darüber, bin ich nicht ganz sicher, ja, wo es darum geht, über Gerechtigkeit aus dem Glauben nachzudenken, Rechtfertigung, Sünde, Glaube, Übergabe, Vergebung, Heilsgewissheit, Wachstum, Sieg, Vollkommenheit durch Christus und lauter solche Themen. Sollte jemand sich damit beschäftigen wollen und es nicht haben, ich kann es ihm gerne kopieren. Das ist das eine. Und das andere ist, ich mache ein bisschen Schleichwerbung heute, während ich über dieses Thema, diese Gedanken nachdachte, habe ich festgestellt, dass in letzter Zeit in unserem Abreißkalender, nennt man ihn, ja, in unserem adventistischen Andachtskalender, in fast jeder Andacht ähnliche Gedanken auch zum Ausdruck kommen. Matthias Müller hat es beschrieben mit der Frage, warum müssen wir vor Gott gerechtfertigt werden? Das war am 3. August. Friedhelm Gengeberg, darf ich mal erwähnen, ja, hat aus meiner Sicht seine beste Andacht geschrieben und ebenfalls in diese Richtung ganz interessante Feststellungen getroffen. Ein Johannes Weigmann am 4. August, an dem Tag war ich gerade im Krankenhaus, und am 20. Juli steht bei Elie Dietz Brita, dem ehemaligen Verlagsleiter, jetzt in Rente: Ich freue mich über den Herrn und juble laut über meinen Gott, denn er hat mir seine Rettung und Hilfe geschenkt. Er hat mich mit Gerechtigkeit bekleidet wie mit einem schützenden Mantel. Nun stehe ich da wie ein Bräutigam mit festlichem Turban, damalige Sprache aus der damaligen Zeit, wie eine Braut im Hochzeitsschmuck. Und er schreibt unter anderem: Jahrelang habe ich in Bezug auf meinen Glauben, auf mein Glaubensleben ähnlich empfunden wie, er schreibt da erst eine negative Anspielung, erlöst wurde ich zumindest verstandesmäßig in Gottes, jetzt habe ich es nicht mehr richtig gelesen, also er meinte auch, er muss etwas tun, um vor Gott gut dazustehen und solche Dinge, ja. Und er fand so viele Tücken und Macken an sich selbst und hat dann irgendwann angefangen, sich intensiver mit dem Erlösungsgeschehen zu befassen, mit dem, was die Theologen Rechtfertigung durch den Glauben nennen. Und er schreibt: Wir brauchen einen Blickwechsel. Was ich jetzt sage, ist keine Be- oder Verurteilung, sondern es ist etwas, womit auch schon biblische Leute gekämpft haben. Wie bekomme ich einen gerechten Gott und solche Dinge? Wie kann ich vor Gott bestehen? Und ich selber kenne das auch. Aber noch einmal, wenn wir Gottes Kinder sind, dann ist eigentlich schon alles geregelt und wir dürfen, brauchen, können ein Stück weit weiter einüben, wie wir mit Gott und mit der Gemeinde leben. Und vielleicht ist das ein Stück Vorübung auch für das ewige Leben bei Gott, wo Friede und Eintracht und Liebe und all diese Dinge, diese positiven Dinge nur noch vorhanden sind. Ich sagte, das ist keine angstmachende Botschaft, sondern ein frohes Evangelium. Wir dürfen die Auswirkungen als befreiend erleben, heilsam, tröstend, voller Hoffnung, Frieden und auch identitätsstiftend. Und weil wir als Gotteskinder bedingungslos und barmherzig angenommen sind bei Gott, können wir auch andere Menschen liebevoll und barmherzig annehmen. Und wenn ich so beobachte in der Welt, und so, wo so viele Probleme und Nöte auch sind, wo man auch mit umgeht und versucht, Lösungen zu finden, dann sind das oft gar nicht mehr meine Probleme. Oder dann sehe ich schon einen großen Unterschied zu uns, zu gläubigen Menschen, nicht weil wir so toll sind, sondern weil wir so toll dran sind bei Jesus, bei Gott, beim himmlischen Vater, bei dem überaus liebenden himmlischen Vater. Geborgenheit beim himmlischen Vater bewahrt uns vor Leistungsdruck und andererseits davor, in einer Welt voller Egozentrik, falscher Moral, Unbarmherzigkeit, gegenseitiger Verachtung, uns nur um die eigene Achse zu drehen. Wenn es diese Gerechtigkeit vor Gott gilt, ich sage es nochmal, wenn es diese Gerechtigkeit vor Gott gibt, sind wir gut dran. Wenn es sie nicht gäbe, würden wir es nicht schaffen und wären alle verloren. Nun aber ist Christus für uns gestorben und auferstanden. So dürfen wir, die ihm folgen, die zufriedensten Menschen sein und trotz allem, was uns bedrückt, eigentlich froh sein und uns freuen über unsere Verbindung mit Gott und unsere Zukunft. Gott segne euch, dass es jedem ein Stück weit so auch weiter vorangeht. Amen. Allmächtiger Gott, liebevoller Vater im Himmel, ich danke dir so sehr für unsere Gemeinde. Dank für deine Erlösung und den Schutz, auch in der derzeitigen Situation. Dankeschön, dass du uns Vertrauen zu dir geschenkt hast und dass uns das ganz wesentlich hilft. Ich bin so froh, zu dir zu gehören. Und dass du uns für Zeit und Ewigkeit angenommen hast. Auch was wir durch den Heiligen Geist erleben, wie du uns durch ihn in Verbindung mit dir bringst. Er möge unserem Leben tiefsten Sinn und sichere Zukunft schenken. Vater im Himmel, begleite uns nun alle persönlich weiter an diesem Sabbat, in diesen Tagen und auch bis zum Ziel. Dankeschön, dass wir adventgläubige Menschen und Nachfolger Jesu sein dürfen. Und nimm du uns in deine Arme, damit nichts und niemand mehr uns aus deiner Hand reißen kann. Ich bitte dich, Herr, da du die Herzen kennst, auch für alle guten Menschen, besonders unsere Angehörigen, dass wir uns und einander wieder begegnen, hier und erst recht einmal in deiner neuen Welt. Und nun segne uns und behüte uns, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig, erhebe dein Angesicht auf uns und gib uns Frieden. Amen.